Neujahrsempfang der Kasseler Grünen auf der Marbachshöhe. Noch 48 Stunden und wir werden wissen, wie die hessischen Landtagswahlen ausgegangen sind. Bei Stadtzeit Kassel am Mikro Reinhard Bütikofer von den Grünen. Verhindern Sie eine große Koalition in Hessen. Dafür entscheidend ist Ihre Zweitstimme für die Grünen. Lesen wir heute in einer Pressewurfsendung. Herr Bütikofer, wäre nicht auch die Zweitstimme für SPD oder Linkspartei ein Beitrag zur Verhinderung der großen Koalition? Und warum müssen es die Grünen sein?
Nun, im Moment haben wir ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einer schwarz-gelben Regierungsalternative und einer rot-grünen. Wenn der Landtag nur aus 4 Parteien besteht, dann wird eine von diesen beiden Varianten am Schluss Sieger sein. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir es dann schaffen können, Roland Koch mit einer rot-grünen Mehrheit abzulösen. Gibt es aber, und nur dann stellt sich die Frage nach einer großen Koalition, ein 5-Parteien-Parlament, also käme die Linkspartei rein, dann könnte es sich ergeben, dass weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb eine Mehrheit haben. Und unter dieser Voraussetzung wäre dann eine große Koalition eine nicht unwahrscheinliche Variante. Das können Sie nicht dadurch verhindern, dass Sie die Linkspartei stärken, sondern das Eintreten der Linkspartei in den Landtag wäre unter diesen Voraussetzungen geradezu die Bedingung dafür, dass Roland Koch nicht durch Rot-Grün weggefegt werden kann. Das können Sie auch nicht dadurch verhindern, dass Sie SPD stärken. Die SPD würde die Stimmen gegebenenfalls zur Großen Koalition mitnehmen. Insofern muss tatsächlich der Roland Koch weghaben will und keine Große Koalition mit einem halben Koch sozusagen am Schluss, muss dafür sorgen, dass Rot-Grün eine Mehrheit hat. Und ich glaube, dafür sind die Stimmen für die Grünen die entscheidenden.
Die Meinungsforscher sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD, sagten Sie ja eben gerade auch. Scheitert der Regierungswechsel möglicherweise an schwächelnden Grünen?
Ja, wenn die Grünen zu wenig kriegen, dann kann es sein, dass es nicht reicht. Das stimmt. Genauso wie es sein kann, dass es nicht reicht, wenn die SPD zu wenig kriegt. Dann müssen beide ein ordentliches Pfund mit auf die Matte bringen. Ich glaube, dass in diesem Wahlkampf unsere Leute sehr gut motiviert sind. Das ist, was ich erlebe. Ich bin ja jetzt viel im Lande unterwegs gewesen und auch noch bis Samstag Nachmittag unterwegs. Und ich glaube nicht, dass es am Schluss an schwachen Grünen scheitern wird. Aber dass wir noch viele haben, die sich noch nicht entschieden haben und die sich vielleicht erst in der Wahlkabine entscheiden, das ist, was uns die Meinungsforscher sagen. Deswegen argumentieren wir, es ist eine einmalige Chance. Vor einem halben Jahr hätte noch kaum einer geglaubt, dass es gelingen kann, diese Landesregierung tatsächlich abzulösen. Es wäre schade, wir würden sie verpassen. Deswegen muss jeder, der will, dass es eine neue Regierung gibt, sich darauf konzentrieren, das mit seinem Stimmverhalten auch möglich zu machen.
Sie sagen, dass Sie viel unterwegs sind, auch bei uns in Hessen gerade. Wie nehmen Sie die Situation wahr? Wie erleben Sie die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler?
Also ganz überwiegend treffe ich auf freundliche Reaktionen. Das ist übrigens in Niedersachsen nicht viel anders. Natürlich gibt es immer Leute, die haben keine Lust, wollen nichts wissen, entweder überhaupt nicht von Politik oder nicht von grüner Politik. Aber jetzt hier in Kassel zum Beispiel war ich nacheinander an 4 verschiedenen Infoständen. Da gab es eigentlich einen regen Zulauf von Leuten, die jetzt nicht gekommen sind, um zu sagen, das passt uns nicht an euch Grünen, sondern die entweder mit einer konkreten Frage gekommen sind oder mit einer Ermutigung. Mhm.
Wozu braucht die SPD eigentlich einen starken Juniorpartner, wenn sie beispielsweise über Dr. Hermann Scheer mit einem anerkannten Experten in Sachen Energiewende, ein urgrünes Thema, an den Start geht?
Naja, den Hermann Scheer gibt es ja schon lange in der SPD und es ist gut, dass es ihn gibt. Aber es ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, den Hermann Scheer für die SPD zu halten. Noch nicht mal für die Energiepolitik der SPD ist er das einzige Aushängeschild. Das ist ja, ob zufällig oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, durch die Äußerungen von Wolfgang Clement in den letzten Tagen ziemlich deutlich geworden. In der Zeit, in der wir mit der SPD zusammen regiert haben, in Berlin, in der Bundesregierung, gab es auch Hermann Scheer im Bundestag. Und es war gut, dass wir mit ihm ein paar Dinge antreiben konnten bei den erneuerbaren Energien. Aber wichtiger als Hermann Scheer war Wolfgang Clement, der an ganz vielen Punkten ein Hindernis war. Will sagen, die SPD ist immer noch eine Mischung von Hermann Scheer und Wolfgang Clement. Und wenn nicht starke Grüne dafür sorgen, dass da eine Konsequenz durchgesetzt wird, dann kann man sich auf die SPD in energiepolitischen Fragen nicht verlassen. Zum Beispiel sagt Frau Ypsilanti, sie will keine neuen Kohlekraftwerke. Finde ich hochanständig. Ist unsere Position. Aber der Bundesumweltminister will sie. Und der Herr Beck will sie. Und das Bundeskabinett will sie. Und die SPD-Landesregierung wollen sie. Insofern kann man da sehr praktisch einfach das Argument wiederholen, dass immer schon gilt, wer bei Umweltpolitik auf Konsequenz setzt, darauf, dass auch im Alltag die Sonntagsrede gilt oder die Sonntagsrede nicht die Ausrede ist gegen den schlechten Alltag, der muss auf die Grünen setzen.
Ja. Kurze Frage nochmal zum Wahlkampf. Wir sind ja unmittelbar am Ende, also morgen wird es nochmal richtig rund gehen wahrscheinlich. Jetzt hat es hier einen Lagerwahlkampf gegeben in Hessen, wie wir es lange, lange nicht mehr erlebt haben. Also die CDU-Wahlplakate, Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen, das lesen wir hier in Hessen. Die Kasseler Grünen haben dafür plädiert, Roland Koch vom Neujahrsempfang der Stadt Kassel auszuladen. Also vielleicht auch da, ich sag mal, eine Überreaktion, wird zumindest von einigen so konstatiert. Ist das noch eine politische Kultur, wie wir hier Wahlkämpfen momentan in Hessen? Wie sehen Sie das? Und wie wird es danach sein?
Ich habe schon den Eindruck, dass Roland Koch hier das Klima extrem vergiftet hat. Er hat sich nicht gescheut, astreine NPD-Sprache zu verwenden in seinem Wahlkampf. Wenn er zum Beispiel in der Bild am Sonntag sich zitieren lässt mit dem Satz, ich lasse mir nicht von Türkenvertretern den Mund verbieten, um zu hetzen gegen Deutsche türkischer Herkunft, die sich an einer Debatte über unsägliche Themen eines CDU-Ministerpräsidenten beteiligen, dann ist das für mich jenseits von Gut und Böse. Das ist Ausgrenzungspolitik, das ist Feinderklärungspolitik, das ist eine Politik, die die Gesellschaft spaltet. Und daher kommt das Gift. Ich bin nicht der Meinung, dass man sich auf so einen Stil einlassen darf. Und ich bin nicht dafür, dass wir uns darauf einlassen. Ich werde möglicherweise zu einem Neujahrsempfang, auf dem Roland Koch aufgetreten wäre, nicht hingegangen. Aber ob man ihn jetzt ausladen muss, das ist vielleicht eine Frage, die man nach der Wahl wieder mit mehr Ruhe diskutieren kann.
Ja. Nicht erst seit Hessen gibt es eine rechnerische linke Mehrheit in diesem Land. Wäre es nicht an der Zeit, dies in eine konstruktive Politik umzusetzen? Die Erstauflage von Rot-Grün gab es doch auch in Hessen.
Also diese rechnerische Mehrheit, das ist ein politischer Selbstbetrug. Weil in der Politik gibt es keine rechnerischen Mehrheiten. In der Politik gibt es Mehrheiten für Ziele. Indem man irgendwas zusammenzählt, damit eine 50% gibt, gestaltet man aber keine Ziele. Wenn Sie drei Parteien zusammenzählen, die jeweils von sich in unterschiedlicher Weise sagen, wir sind links, die sich aber auf Ziele nicht einigen können, dann haben Sie vielleicht eine Stagnation organisiert, vielleicht haben Sie einen elenden Streit organisiert. In Italien konnte man gerade besichtigen, was verschiedene linke Parteien, die sich auf nichts einigen können, zusammen anrichten. Mhm. Nämlich ein großes Durcheinander, von dem dann die Rechte siegt. Von daher bin ich für diesen Begriff der arithmetischen Mehrheit oder der rechnerischen Mehrheit nicht zu haben, sondern ich sage, lasst uns darüber reden, was zu tun ist in dem Land. Lasst uns darüber reden, um welche Ziele es geht. Und dann gucken wir, was dafür die Mehrheiten sind. Also die Mehrheiten von den Aufgaben her definieren und nicht die Aufgaben von den Zahlen her.
Okay. Hat Ihnen neulich nicht Daniel Cohn-Bendit gepflegt in die Suppe gespuckt, der meinte, man müsse alle Optionen bedenken, wenn es um die Ablösung von Ministerpräsident Koch geht, also auch Rot-Rot-Grün?
Ja. Bedenken kann man allerhand. Und wenn ich das recht bedenke, dann erscheint mir das sehr bedenklich, deswegen bin ich dagegen. Also um es weniger umständlich auszudrücken, ich glaube, Danny liegt da falsch und deswegen habe ich ihm das auch heute, als wir geredet haben, gesagt. Ich teile seine Meinung da nicht. Ich halte diese Linke nicht für regierungsfähig, nicht für regierungswillig und ich bin noch nicht mal sicher, dass es gut wäre, wenn sie in den Landtag kommen, aber das müssen die Wähler entscheiden.
Mhm. Warum haben die Grünen eigentlich so ein Problem mit der Linkspartei?
Ich habe kein Problem mit denen. Ich setze mich mit denen als einen politischen Gegner auseinander. Ich habe auch insofern kein großes Problem mit denen, als dort, wo wir uns direkt miteinander gemessen haben in den letzten Wahlen, Berlin etwa oder Bremen, wir ja nicht schlecht abgeschnitten haben in diesem Vergleich. Ich habe auch bis jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sehr viele, die früher Grün gewählt haben, heute Linkspartei wählen würden. Da haben andere ganz andere Probleme. Ich teile deren Perspektive nicht und sage es klar und deutlich. Und ich glaube im Übrigen, dass die Linkspartei mit ihrem derzeitigen Kurs ihren Zenit möglicherweise schon hinter sich hat, weil mit einer reinen populistischen Sozialagitation ist man nicht in der Lage, einen hinreichenden Beitrag zu leisten zu der Frage, was wollen wir eigentlich positiv an Reformen erreichen?
Ja. Betrachten Sie die Grünen noch als Linkspartei, also als linke Partei? Und wo verorten Sie sich aktuell?
Der klassische Satz von mir zu der Frage heißt, das habe ich mal gesagt, als wir unser Grundsatzprogramm vorgestellt haben, wir sind eine ökologische Partei der linken Mitte. Joachim Raschke, einer der Politologen, die viel über die Grünen geschrieben haben, nennt die Grünen Modernisierungslinke. Das heißt, die meisten Grünwähler, auch die meisten Mitglieder der Grünen, verorten sich selber links. Aber wenn sie dann nachfragen, was meint ihr damit, dann meinen die damit zum Beispiel ein neues Geschlechterverhältnis. Sie meinen Bürgerrechte, sie meinen Ökologie. Und das sind andere Themen, als sie finden werden, wenn sie jetzt sagen mal bei der Basisgruppe Pankow der Linkspartei fragen, was meint ihr mit links? Insofern gibt es da sowas wie ein Etikett, unter dem sich ganz unterschiedliche Perspektiven verbergen.
Ja, und also spielt die Systemfrage für die Grünen noch eine Rolle oder hat man sich mittlerweile auch so gut arrangiert, wie man mit Blick auf die Lobbytätigkeiten einiger Ex-Regierungsmitglieder vermuten könnte?
Ich weiß nicht, welche Ex-Regierungsmitglieder Sie jetzt da im Blick haben.
Beispielsweise Herrn Schlauch, der bei NBW eine Beratertätigkeit ausübt, Herrn Berninger bei Maas und Frau Probst im Aufsichtsrat Energiedienstleister Techem.
Also Berninger ist kein Lobbyist, sondern der arbeitet in der Wirtschaft. Schlauch ist kein Lobbyist, sondern der ist Rechtsanwalt und hat einen Job in einem Beirat der NBW. Das kann ich Ihnen aber jetzt in der Kürze der Zeit nicht erklären. Tatsache ist, es stellt sich eine Systemfrage, aber nicht in den Kategorien, die man 68 formuliert hätte, sondern in den ökologischen Kategorien von heute. Die Frage, ob unsere Art zu produzieren, zu arbeiten, zu leben noch zukunftsfähig ist. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, unseren ganzen Lebensstil fundamental zu transformieren, dann werden wir hinter den ökologischen Herausforderungen zurückbleiben.
Okay, abschließend noch eine Frage. Jenseits des politischen Geschehens, welche Verbindung haben Sie zu Kassel? Wie nehmen Sie unsere Stadt wahr? Gibt es Anekdoten, Eindrücke?
Ich bin in Kassel, muss ich zugeben, hauptsächlich beim Wahlkampf. Und dann kriege ich von Kassel vergleichsweise wenig mit, weil ich reinkomme, hier versuche, Wahlkampf zu machen und dann wieder rausgehe. Heute zum Beispiel auch. Insofern bin ich leider keiner, der Kassel in seiner vielfältigen Schönheit wirklich gutiert hat.
Herr Bütikofer, ganz herzlichen Dank.